Vor so ziemlich einem Jahr habe ich Finn interviewt. Damals hat er uns von seinen Erfolgen als Solo-Selbstständiger berichtet im TikTok-Bereich. Er sagte mir noch, dass sein Papa irgendwann meinte, ist das überhaupt legal, was du machst, weil er mit Anfang 20 mehr als 10.000 Euro verdient hat, als er noch zu Hause gewohnt hat. Mittlerweile hat Finn ein eigenes Büro, er hat ein Team mit mehreren Mitarbeitenden und ist Agenturinhaber mit diesem TikTok-Thema und mit seiner TikTok-Reel-Agentur. In dem heutigen Interview beschreibt er, was er so in den letzten 12 Monaten gemacht hat, was ihm dabei geholfen hat zu wachsen, was seine Pläne sind und ob er sein Ziel erreicht hat. Damals hat er gesagt, dass sein Ziel so 50.000 Euro im Monat sind, wo er da steht. Viel Spaß bei dem Interview mit Finn. Was machst
Ja.
du und wie läuft's aktuell?
Stell mir am besten mal kurz vor.
Ja.
Ja. Also, ich bin der Finn, bin 22 Jahre alt, komme aus einer sehr, sehr kleinen Stadt hier in Oberfranken und ich habe tatsächlich eine TikTok-Agentur mit aktuell 2 Mitarbeitern. Nächsten Monat sind es 3 und ein paar Freelancern. Und wir helfen anderen Agenturinhabern, Kunden und Mitarbeiter zu gewinnen.
Nice. Cool.
Das ist bei mir done for you. Also ich mache ja wirklich Komplettpaket für TikTok für die Kunden.
Also du zeigst denen nicht, wie das geht, sondern du machst das für die.
Genau, ich begleite die komplett, dass sie so wenig Zeit halt reinstecken müssen, wie es halt nur geht.
Wie sieht dein Angebot aus? Was ist das, wie ist die Delivery? Also was bekomme ich, wenn ich Kunde werde? Was bekomme ich als geliefert als Kunde?
Ja, also ich mache mit meinen Kunden alle 2 Wochen machen wir einen Brainstorm zusammen, wo wir uns halt hinsetzen, eine Stunde miteinander sprechen. Aus diesem Brainstorm schreiben wir dann die Skripte. Also wirklich Wort für Wort schreiben wir runter, was dann der Kunde sagt.
Krass. Warum ist das so wichtig?
Weil tatsächlich, also Copywriting, das Skript bei den TikTok-Videos ist das Wichtigste. Also es sind wirklich 80%, was die ausmachen. Und ja, deswegen müssen wir das halt
Ja.
übernehmen komplett. Genau, das Film macht der Kunde selber. Also da habe ich herausgefunden, das ist zu krass. Also auch von den Kosten her, die dann auf den Kunden zukommen.
Ja.
Deswegen, das machen wir alles remote mit dem Dreh. Ich gebe natürlich auch Anweisungen, was man da beachten sollte. Und dann schickt uns der Kunde das Material und wir kümmern uns komplett um den Schnitt und laden die Videos dann hoch. Genau.
Also macht ihr auch Community Management?
Genau, also wir kümmern uns darum, dass die Videos alle online gehen. Und dann machen wir auch Community Management.
Geil, also so ein Rundum-Sorglos-Paket. Natürlich muss ich filmen, ist auch, finde ich auch richtig, weil es ist auch das Asset, die Personal Brand, die aufgebaut wird. Und genau, wenn irgendwann das Gesicht von dir oder deinen Mitarbeitern überall bei Kunden ist, ist auch
Ja.
komisch.
Da habe ich halt auch einfach gemerkt, dass es ein bisschen krass ist, wenn man, also es machen sehr, sehr viele andere TikTok-Agenturen, dass sie vorbeikommen. Und dann gibt es natürlich eine hohe Fee, einmal fürs Anreisen, für den Dreh vor Ort mehrere Stunden. Und deswegen ist es halt auch meistens so, dass wir direkt tatsächlich mit dem iPhone erstmal starten, dass der Kunde in den ersten Monaten testen kann, ob der Kanal für ihn funktioniert. Und wenn das dann
Geil.
läuft, dann sagen wir halt, okay, jetzt können wir auch nochmal in eine Cam investieren, weil jetzt macht es auch Sinn. Ja.
Geil. Richtig cool. Mir gefällt, dass ihr das so lean aufzieht, so schlank am Anfang und nicht, dass man irgendwie sagt, Kamera und wir fahren vorbei, ganzes Team kommt vorbei und ihr habt irgendwie mehrfach fünfstellige Beträge investiert, um dann zu sehen, dass der Kanal nicht fliegt oder dass das Konzept nicht fliegt. So.
Ja.
Cool. Ich glaube, spannend für die Kunden ist einfach, jetzt denken, ja, cool, der hat eine TikTok-Agentur und sein vierter oder seine vierte Mitarbeiterin fängt jetzt bald an. Wie hat es angefangen? Wo warst du vor einem Jahr, 2 Jahren? Schreib das mal.
Ja, also vor 2 Jahren, da haben wir ja noch gar nicht zusammengearbeitet. Und da war ich noch kompletter Bauchladen. Also da habe ich noch alles gemacht, also Konzerte gefilmt, Hochzeiten, YouTube-Videos geschnitten, Interviews und dachte immer, je mehr ich anbiete, umso besser läuft es, also umso mehr verdiene ich auch.
Ja.
Und dann bin ich ja vor 2 Jahren, dann Ende, also es war November 2021, bin ich auf euch gestoßen. Und dann haben wir innerhalb von 6 Monaten mich halt richtig positioniert, dass ich halt für eine Sache bekannt werde und das war dann TikTok, also Kurzvideos für TikTok. Und da habe ich auch angefangen, in die Außendarstellung zu gehen, also auf LinkedIn zu posten, eigenen TikTok-Kanal zu bespielen. Und genau, das hat dann richtig geil funktioniert. Und dann haben wir letztes Jahr unser Interview gehabt, wo ich bei 10K war, 10K im Monat. Und genau, jetzt letztes Jahr, was ist im letzten Jahr passiert? Also ich habe zu der Zeit, wo wir das letzte Interview geführt haben, noch gar keine Mitarbeiter oder noch gar keine Freelancer im Team gehabt. Und das, würde ich sagen, war jetzt so in den letzten Monaten, ja, der Game Changer. Also das hat jetzt viel, viel geändert, weil man dann natürlich mehr Kunden annehmen kann. Und genau, also ich habe das erste Mal Freelancer ins Team reingeholt, auch tatsächlich über eure Community, muss man auch dazu sagen. Also
Ist Miriam bei dir? Miriam?
ja, ich habe mit ihr jetzt 7, 8 Monate tatsächlich
Geil. Die ist auch
gearbeitet.
echt fleißig, ne? Die ist auch richtig am Machen.
Absolute Maschine, ja. Und
Ja.
jetzt macht sie ihr eigenes Ding. Also das war mir auch
Ja.
klar, das haben wir vorher auch
Cool.
abgesprochen. Und genau, also die Freelancer waren im Endeffekt auch auf dem Retainer bei mir einfach drin. Und es ist halt auch ein geiles Gefühl, wenn man den Leuten, also den Freelancern im eigenen Team dann auch ordentlich was bezahlen kann. Das war schon ganz cool. Genau, und dann habe
Ja.
ich halt auch das erste Mal feste Mitarbeiter reingeholt. Das ist ja dann auch nochmal ein ganz anderes Game, merkt man dann auch.
Ja.
Ja.
Bei welcher Umsatzhöhe habt ihr euch jetzt derzeit eingegroovt?
Aktuell sind wir so bei 25k. 25 bis 30.
Cool.
Ich habe an 30 ein paar Mal schon so, ja, gekratzt, aber noch nicht geknackt.
Ja. Wie ist das? Weil du bist 22.
Ja.
Wie alt sind deine Mitarbeiter?
Also ein Mitarbeiter ist tatsächlich 10 Jahre älter und der andere ist genauso alt wie ich. Und die jetzt also nächsten Monat startet, die ist auch genauso alt wie ich.
Wie ist das, einen Mitarbeiter zu haben, der 10 Jahre älter ist? Wie hat sich das angefühlt? Ich glaube, das war sogar dein erster Hire, oder?
Ja, das war mein
Mhm.
erster Mitarbeiter damals. Also am Anfang war ich schon so, also es war schon ein bisschen komisch, weil ich ja nicht wusste, wie er drauf ist. Und dann dachte ich, okay, vielleicht ist er so ein bisschen von oben herab, weil er ja schon deutlich mehr Berufserfahrung hat. Aber das hat echt gut gepasst. Also das ist eigentlich richtig geil, weil wir uns auch so ein bisschen ergänzen. Er hat dann nochmal mehr Erfahrung in gewissen Bereichen.
Ja.
Genau.
Was ich super spannend finde, ist, also du hast ja einen krassen Step gemacht. Du hast bei 2K gestartet, hast dann auf 10K bist du gewachsen als Freelancer. Da bist du eigentlich,
Ja.
machst das, was du alleine gemacht hast, nur besser positioniert, Vertrieb gemeistert und gelernt. Gemeistert klingt immer so, als wenn man Sand in der Wüste verkaufen kann. Aber jetzt ist so, hast du ein Team und hast wirklich eine Agentur. Was würdest du sagen, waren die größten Learnings, die du so hast im Vergleich zu einem Freelancer, dem es gut geht?
Ja.
Was sind so neue Sachen, die du komplett neu lernen musst, wo du sagst, boah, das ist eine Sache, die man null auf dem Zettel hat, wenn man alles alleine macht, und das ist halt ein Thema, wenn du jetzt mit sowas anfängst?
Ja, also bei mir war es auf jeden Fall, oder ist es immer noch, Sachen komplett abzugeben. Also ich war dann schon so der Typ, der dann nochmal die Videos, nachdem die Leute das schon geschnitten hatten und die wirklich gepasst haben, also da war alles top, keine Fehler drin, dann trotzdem immer reingegangen bin und habe mir gedacht, komm, da kann ich eigentlich nochmal ein anderes Bild reinpacken oder hier kommt das Video besser.
Nein.
Oder mit dem Effekt kann ich so den Kunden noch ein bisschen beeindrucken.
Oh
Und das
nein.
musste ich
Ja,
halt
okay.
ablegen, also, oder es ist teilweise immer noch jetzt. Ja, da bin ich immer
Ja.
noch dran. Und dass man halt so lernt, Sachen komplett abzugeben und dass sie vielleicht nicht ganz so aussehen, wie man es selber machen würde. Aber im Endeffekt, der Kunde ist ja nicht weiß. Also dem Kunden
Ja.
gefallen die Sachen und vor allem geht es ja auch darum, was den Zuschauern dann gefällt auf TikTok. Und
Ja.
ja, das war krasse Sache.
Und das ist auch super spannend, das ist halt diese Challenge man wächst ja aus einer Fachkraft zu einem Unternehmer heran.
Ja.
Und um dieses Wachstum zu gewährleisten, brauchst du Erweiterung erstmal deiner selbst. Und wenn du eine Erweiterung deiner selbst hast, dann hast du diese Erwartungshaltung, dass diese Person das genauso wie du macht.
Ja.
So, weil du dann denkst, oh, wenn das nicht so ist, wie ich es machen würde, dann ist der Kunde unzufrieden. Bei mir war das so, dass ich, als ich dann irgendwann Leute trainiert hatte, die Onboardings mit unseren neuen Kunden hatten, war ich so, oh, dem fällt da die Metapher nicht ein, da sage ich immer das und das, sage ich immer das und das. Und dann, als ich sie, natürlich hatte ich ein Framework und gesagt, so und so und so, da achtet darauf, hatten die bessere Onboarding-Bewertung, als ich es hatte. Und das war so ein richtig schöner Moment, dass
Ja.
man sich davon löst und sagen kann, es ist vollkommen in Ordnung, der Kunde muss zufrieden sein und nicht, es muss natürlich Qualitätsstandard, das kann man mit Prozessen, mit Systemen, mit diesen Dingen ja, die wir auch im DBO dann zeigen, machen und meistern, aber trotzdem muss man dann ein Stück weit Vertrauen haben darin, dass die das machen.
Ja, und das Gute ist halt, dass ich mir ja konstant so deine Inhalte angucke und dann auch immer im Hinterkopf habe, was machst du hier gerade? Also hör auf damit jetzt. Ist unnötig,
Ja,
das jetzt nochmal
ja.
hier Arbeitszeit reinzustecken. Ja.
Yes. Wie betreut ihr die Kunden? Ist das so ein One-Off? Ist es auf Retainer-Basis? Wie läuft das ab?
Ja, ist auf Retainer-Basis, wir machen immer 3 Monate zu Beginn, womit reinstarten. War ich auch früher so ein bisschen skeptisch, dass es halt funktioniert, dass viele sich denken, ja, warum soll ich mich jetzt direkt hier 3 Monate binden? Ja. Aber hat sich auch gezeigt, dass es für alle Kunden einfach nur logisch ist. Also sehr Standard, ja. Die meisten Agenturen machen ja sogar noch längere Verträge.
Ja.
Genau, und wenn es dann läuft, dann setzen wir uns halt nochmal zusammen und dann mache ich meistens nochmal so 6 Monate.
Ja.
Im Anschluss,
cool. Ja. Was sind deine Ziele jetzt, Wachstumsziele? Ich weiß, dass du auch mit einigen aus der Community, ich glaube mit Lukas und so, hast du auch so eine kleine Accountability-Gruppe. Was sind deine Ziele und was sind, wo willst du stehen in einem Jahr, wenn wir in einem Jahr nochmal sprechen?
Ja, tatsächlich, also ich bin auch, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, immer noch am Überlegen, okay, geht es jetzt so weiter mit dem Agentur-Game oder möchte ich vielleicht nochmal switchen und dann irgendwie mehr zu Done With You? Also da habe ich ja schon ein bisschen überlegt. Aktuell ist noch nicht wirklich was gefunden. Trotzdem ist natürlich schon so ein Ziel, dass man auch sagt, 1 Million im Jahr, das kann man dann nächstes Jahr anpeilen. Ist natürlich schon, ja, wo ich mich sehen würde.
Was hält dich ab, ein Done-With-You-Konzept zu machen?
Ja, gute Frage. Also ich glaube, das ist auch noch, wo ich selber mir noch herausfinden muss, wie es attraktiv für den Kunden sein kann, weil aktuell ist unser Angebot ja so sexy, weil wir alles übernehmen.
Ja.
Und der Kunde halt einfach kaum Zeit reinstecken muss selber. Und wenn wir jetzt sagen, gut, schreib doch mal die Skripte selber oder, weißt du, schneid die Videos selber, das können die Leute tatsächlich gar nicht in der Regel oder haben dann halt auch keine Zeit dafür. Und deswegen überlege ich da, ja, wie das aussehen kann.
Verstehe. Was ich halt spannend fände, ja, wenn man das gar nicht so framet, dass die sagen, Marwan, wenn wir dir das verkaufen, das Done With You, dann machst du das nicht selber. Aber wenn du jetzt jemanden hast im Team, in deinem Content-Team oder für den du das kaufst, das nimmt einem viele Hürden, dass man sagt, okay, die Person hat dann Zeit, sich da richtig reinzugrooven.
Ja.
Und wie können Parts oder ich sag mal die holprigen Parts des Done With You als Done For You gestaltet werden? Dass du halt nur Teilparts, die kritischen Stellen, als Done For You machst. Und bei dir werden das die erste Charge der 12 ersten Reels.
Ja.
Wird von uns gereviewt und gefeedbackt und umgeschrieben für euch, damit ihr erstmal das ins Laufen bekommt. Und das könnte ein super Fallback sein für die Leute, die eure 3 oder 6 Monate nicht zahlen können, wollen, okay, easy, wenn du willst, können wir es auch zeigen, wie es geht. Oder es könnte auch ein cooles Angebot sein, wenn ihr zusammenarbeitet und sagt, hey, und der Kunde sagt, ja, cool, dann sagst nach 6 Monaten oder so, dass du sagst, wollt ihr das in-house aufbauen? Wir können auch mal parallel, während wir das für euch machen, nochmal das Wissen in-house und. Also da kann man viele Sachen mitmachen, weil es ist nochmal eine andere Art der Skalierung, aber beides geht. Du kannst auch das jetzige Modell auf 1 Million im Jahr skalieren. Easy.
Klar. Das geht auch. Ja.
Genau.
Ja, das mit dem In-house ist tatsächlich ein Thema, was ich auch überlegt habe und auch mit 1, 2 Kunden angesprochen habe und die meinten, ja gerne. Also macht Sinn langfristig bei uns.
Geil, kannst du direkt
mit dem Angebot starten. Ja.
Was ist aktuell euer Engpass? Ist es Leadflow oder Delivery? Wovon bräuchtest du mehr, damit du auf 1 Million kommst?
Mitarbeitern, ja. Also Leadflow ist es nicht. Ich habe jetzt sogar diesen Monat jetzt noch 1, 2 Kunden aufgenommen und könnte jetzt nicht noch einen Kunden mit reinnehmen und ich bräuchte wieder Leute im Team, die sich halt um Skripte kümmern, Videoschnitt, ja.
Ja, spannend. Cool. Da kann man auch vielleicht coole Retainer-Sachen stricken für Freelancer, weil mit dem bist du ja super flexibel, dass man da irgendwelche Weichen im Backend hat, dass das nicht immer fest ist, sondern dass du Freelancer staffen und wieder runterstaffen kannst, je nach Kundenflow, für die kritischen Parts, wie zum Beispiel, ich glaube, eines der Sachen ist Skript schreiben, keine Ahnung, ob Schnitt vielleicht auch ein kritischer Part ist, aber für diese Parts könnte man das ganz geil machen.
Ja,
das macht Sinn.
Ja.
Cool. Woher nimmst du oder was sagen deine Eltern dazu, dass du jetzt mit 22 zwei oder bald 3 Mitarbeiter hast und die Agentur und so? Was ist das Feedback, was du von denen bekommst?
Ja, also erstmal sind meine Eltern sehr locker. Also die sind immer so, die denken halt, okay, wenn der glücklich ist mit dem, was er macht, dann Hauptsache er kommt über die Runden, passt doch alles. Und manchmal ist es schon, also vor allem mit meinem Vater ist es schon manchmal ein bisschen krass, dass man so in verschiedene Richtungen denkt oder ja, was bisschen andere du Ansichten hat, aber natürlich sind die extrem stolz, ja.
Wann denkst du anders als dein Papa?
Tatsächlich war es letztens, als ich das dritte Mal bei euch verlängert habe, hier mit DBO 2.0, war es so ein Fall, weil dann habe ich mit ihm drüber gesprochen, hey, ich habe jetzt nochmal das Coaching verlängert und dann kam halt so Feedback, sind natürlich wieder Kosten. Hoffe, du hast es dir gut überlegt. Und dann hatte ich so ein, zwei Tage später mit einem Kunden einen Call und da haben wir am Anfang auch so über das Thema Coaching gesprochen und er meinte, ja, er hat sich da jetzt noch was gebucht und hat mich dann gefragt, ja, du hast ja in einem Post bei LinkedIn da geschrieben, dass du bei Maron jetzt verlängert hast. Richtig geil. Kann mir auch gut vorstellen, dass du da nochmal ordentlich was rausholen wirst die nächsten Monate. Und da habe ich so gemerkt, wie man so in verschiedene Richtungen denkt.
Witzig. Mein Papa war das genauso. Ich habe ihm erzählt, dass ich $36,000 in so einem Sales. Ich so, was? Davon könnt ihr mir ein Auto holen?
Genau,
und so. Ja. Weil die haben halt nicht diesen positiven Feedback-Loop daraus, ne? So, ich merke immer, wenn ich länger in nichts investiert habe, das nächste Ding muss kommen. Und wenn es nur, und wenn es eine Mastermind ist für 2 Tage oder so, das ist super, super wichtig, weil ich sage immer Leuten, gestern hat mir auch wieder einer in meinem Fragesticker auf Instagram geschrieben, ja, in worin sollte ich investieren als Freelancer? Da meine ich ja in dich erstmal.
Ja.
Weil egal, in welche ETF du investiert hättest mit 2000 Euro im Monat, mal angenommen, du hättest dir irgendwie zusammengekratzt, dass du 200 Euro im Monat investierst. Kein Invest hätte dir so viel gebracht, wie das Invest ins Top-Freelancer-Programm, weil es sich auf 10.000 gebracht hat. Dann DBO-Programm, dann das und das. Also da muss man wirklich, ich bin auch so mittlerweile so, dass ich sage, Geld muss auch irgendwie fließen, sonst fängt es an zu stinken. So.
Ja.
Das ist auch super, weiß nicht, das ist so, ist auch eine Sache. Das heißt nicht, dass man alles immer mit offenen Händen, da sollst natürlich verantwortungsvoll damit umgehen. Du sollst irgendwie gucken, dass du Gehälter zur Seite gelegt hast, dass die Company gesund ist, aber trotzdem sollte man investieren und sollte man in sich und in andere Dinge, wenn du bist ja der größte Asset des Unternehmens, weil du der Geschäftsführer bist und da rein sollte man investieren.
Ja, deswegen habe ich dann auch, also das ist glaube ich auch sehr wichtig, dass man halt erstmal eine gute Erfahrung macht, dass man es auch wiederholt, was ja dann bei euch der Fall war. Und deswegen habe ich dann auch nochmal in LinkedIn, die Academy hier von Melanie oder so, im Nachhinein einfach nochmal investiert, weil ich wusste, okay, wenn ich den Kanal jetzt nochmal besser bespiele, dann kann ich da auch wieder.
Ja.
Das wird sich komplett lohnen, ja.
Nice. Apropos Geschäftsführer und diese Themen, hast du schon eine GmbH oder bist du dabei?
Noch nicht. Muss ich noch angehen, ja.
Ja, müsst ihr vielleicht mal im Zuge von DBO 2.0 drüber sprechen, da werde ich auch mal so einen Insight zu machen, wann, wo, wie, warum. GmbH Holding wäre so das nächste, würde ich auch aufsetzen an deine Stelle. Woher kommt der Drive mit 22? Was machen so deine Freunde? Wie ist der Freundeskreis? Hat er sich geändert mittlerweile? Ich sehe, dass du ab und zu Bandik, ist das dein Bruder?
Ja, ist mein kleiner Bruder.
Bandik, ich sehe euren einen Tag in meiner Woche gibt's Döner und ab und zu spielt er Basketball. Das sehe ich immer in deinen Stories.
Ja.
Wie sieht dein Freundeskreis aus? Weil ich kann mir vorstellen, also Leute erzählen mir in meinem Alter sogar, wenn die irgendwie 20.000, 30.000 Euro im Monat mit eigenem Unternehmen machen, dass sie dann wenig Leute haben, die Bezug dazu haben. Wie ist es bei dir mit 22?
Ja, also ich muss schon sagen, dass schon einige Freunde jetzt so auch aus der Schulzeit weggefallen sind, weil man einfach nicht mehr die Themen hatte, also gemeinsame Themen, über die man sprechen kann. Und das habe ich dann damals einfach gemerkt, wenn ich immer auf den Partys bei denen war, sitze ich so rum und möchte eigentlich über ganz andere Themen sprechen und da habe ich dann gemerkt, das will ich halt nicht mehr. Da habe ich mich so ein bisschen von getrennt, genau. Und ja, dann habe ich Leute wie Carlos oder Lukas, denen ich mich halt jede Woche treffe, wo wir Ziele besprechen und da merke ich immer, dass es schon sehr geil ist, so einen Austausch zu haben.
Geil.
Leute, die es auch verstehen. Genau, und sonst sind sehr viele Freunde von mir ganz normal im Studium, fangen jetzt einen Job an.
Ja. Krass, andere fangen in deinem Alter Studium an und du hast da schon das Business gut am Laufen.
Ja, ist ja auch nicht für jeden was, muss man auch dazu sagen.
Wollte ich gerade sagen. Ja. Woher kommt bei dir der Drive, dass du dir das gibst? Weil ich meine, Leute hören das jetzt und sagen, geil, hat er jetzt irgendwie eine Wunderpille genommen. Ich sehe in deinen Stories, dass du häufiger als ich um 5 Uhr morgens schon am Start bist und postest rein in die Masse mit deinem Kaffee in die Kamera. Woher kommt das bei dir?
Ja, also es macht natürlich extrem Bock, das muss ich sagen.
Warum macht das Bock? Das ist eine spannende Frage. Und ich habe eine Theorie, aber ich will dich mal...
Ja. Also es ist ja damals mit einem Hobby gestartet. Neben der Schule, wo ich die YouTube-Videos mit meinem Bruder produziert habe.
Ja.
Und ich dachte mir immer, das macht mir viel mehr Spaß als Schule. Als jetzt irgendein normaler Job. Und wenn ich damit Geld verdienen könnte, dann wäre es das Beste. Und dass es im Endeffekt dann funktioniert hat. Das schon mal. Dann mache ich aber jetzt mittlerweile ja gar nicht mehr so das, was ich früher gemacht habe, also Videoschnitt. Deswegen... Ich glaube auch so dieses, sich weiter zu entwickeln, also konstant so Sachen dazu zu lernen, ist schon, das macht genau. Schon Spaß. Und das ist ja das auch ist im Endeffekt dann, ja, wie man auch auf die nächsten Steps kommt.
Dazu lernen und dieser Erfolg, der sich auch einstellt. Du beißt ja nicht konstant die Zähne an Granit aus und da kommt nichts, sondern du merkst auf einmal, fließt da Geld, das geht, du hast eine größere Reichweite und Leute sagen dann manchmal mal so, ja, ich weiß nicht, ob ich da hundertprozentig Bock drauf habe und ich sage, ja, der Hunger kommt beim Essen. Fang mal an, erste Erfolge zu sehen dadurch.
Ja.
Und dann hast du Bock drauf. Dann willst du mehr da rein. Dann bist du ganz, weil, ja, es ist motivierend dann plötzlich, wenn du gut in einer Sache bist, fängt es an Spaß zu machen. Aber um gut in einer Sache zu sein, musst du am Anfang etwas schlecht sein oder länger schlecht sein, bis du dann anfängst gut zu werden. Und das ist so ein bisschen, das ist halt geil. Wenn man mit dem, was man macht, Erfolge erzielt, dann ist man ganz anders stressresistent, dann bist du ganz anders intrinsisch motiviert. Ich merke halt immer, wenn die Umsätze bei uns gut laufen, denke ich, Digga, beschwer dich mal nicht. So, dafür stehst du gerne 5 Uhr auf. Und wenn es mal stagniert, bin ich so, boah, was, ey, so, dann wird es immer zäher, dann müssen sich, aber dann kann man es auch frame, positiv frame, dass man andere Learnings hat und, aber das ist halt super spannend, dass du diesen Progress siehst, intrinsisch, also was mit dir als Person passiert, aber auch anhand der Zahlen.
Ja.
Privat hast du Hobbys, außer Döner und Basketball?
Ja, also ich habe schon Sport jetzt auch wieder mit meinem Bruder wieder durchgezogen. Wir haben uns eine Challenge gemacht vor 4-5 Monaten.
Was für eine?
Jeden zweiten Tag Workout machen und dann Beweisfoto auf WhatsApp durchschicken.
Geil.
Und da muss ich sagen...
Wie kommst du, dass du so ein cooles Verhältnis zu ihm hast?
Wie bitte?
Wie kommst du, dass du so ein cooles Verhältnis zu ihm hast?
Ja, ich habe ja 5 Geschwister, tatsächlich ist das so...
Krass.
Ja, also dann noch 2 andere Brüder.
Dein Vater hat 6 Kinder, hat dein Vater. Krass. Wie viele Jungs, wie viele Mädchen?
Also 3 Brüder, davon sind 2 ältere und dann noch 2 kleine Schwestern.
Geil. Selina, ich hoffe, du hörst das. Ja,
und? und was... Genau, der Bruder ist halt 2 Jahre jünger als ich, also so am nächsten an mir dran. Und wir haben halt damals schon sehr viel miteinander gemacht, dann die YouTube-Videos zusammen produziert, 3-4 Jahre lang. Und haben dann auch in der Corona-Zeit zusammen mit Sport angefangen. Also wir haben da diese typischen Sascha Huber-Workouts gemacht in der Quarantäne. Und das habe ich ein bisschen schleifen lassen, wo ich dann mich selbstständig gemacht habe. Und habe dann Anfang des Jahres halt mal gesagt, komm, jetzt wird es mal wieder Zeit, das richtig konsequent halt durchzuziehen. Und weil es aktuell jetzt nicht meine Prio ist, also guten Körper zu haben oder generell so Fitness, sondern eigentlich das Business, habe ich halt schon gemerkt, da brauche ich jetzt einen Accountability-Partner, also eine andere Person, die mich so ein bisschen, ja, es ist halt schon motivierend, wenn man abends nochmal sieht.
Klar.
Wenn er reinschreibt, hey, wo bleibt dein Workout? Wo bleibt dein Bild?
Und dieses auch mit Prio, ne? Also alles andere sollte, finde ich, immer so, sollte sich dem unterordnen. Also Fitness ist die Basis, auf der alles passiert. Klar. Auf der Business passiert, auf der alles passiert. Ich bin da vielleicht extrem, nicht weil ich jetzt extrem, ich bin schon fit, aber jetzt nicht extrem. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin irgendwie Hochleistungssportler, aber in jeder Businessphase habe ich Sport nie schleifen lassen. Ich habe mir sogar vor kurzem jetzt nochmal zusätzlich einen Personal Trainer, also einen Coach geholt.
Ja.
Fitness Coach. Obwohl alle, warum brauchst du einen Fitness Coach? Ich dachte, ja, man lernt nie aus. Und das Krasse ist, mit ihm fange ich jetzt an, seit 2-3 Jahren wieder Fortschritte zu machen. Der hat dann gesagt, so viel Kalorien, ich will die Durchschnitte, das und das und das. Und ich so, okay, ich mach, was du sagst. Und dann dem schicke ich jetzt am Ende der Woche immer Accountability. Ich weiß auch, wie ich beim Workout, ich habe das und das und das gemacht. Und es macht richtig Spaß. Das hat mir wieder so eine neue Motivation gegeben. Und das, obwohl ich eigentlich bis hierhin zu bin mit allen Dingen. Aber dieses Sport, 4-mal die Woche, 1-2-mal die Woche noch Cardio dazu und dann vielleicht noch 2-mal Sauna und so, das ist... Ja. Ich würde nicht so performen, wenn ich das nicht machen würde.
Genau,
und
es wirkt sich komplett aus auf Business, ja.
Ich habe auch den festen Glauben, dass Top G sagt ja immer, Fitness ist etwas, was du dir nicht kaufen kannst. Und deswegen ist es sowas Wertvolles.
Ja.
So. Und wenn du fit, und ich habe eine witzige Story, das könnte auch ein Reel sein. Ich war letztens mit einem Freund von mir, hat er mich abgeholt in seinem brandneuen 911er, Cabrio.
Ja.
Wir sind eingestiegen und sind durch die Gegend gefahren. Und alle Leute haben geguckt. Ganz anders als in meinem Porsche, in meinem Macan. Und dann meinte ich, krass, da gucken die Leute nochmal anders bei dem Auto. Und ich liebe ihn, aber er spricht so, Bruder, weißt du, warum die so geguckt haben? Ich so, warum? Weil wir jung sind, jung und gesund sind. Ja. Da dachte ich, krass, Gesundheit ist ein krasses Asset. Gesundheit und Jugend und besonders in unserem Alter, in deinem noch mehr, ist der Körper halt zu krassen Dingen in der Lage, wenn du dahin trimmst und wenn du das forderst von ihm. Und ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Leute deinem Wort, deinem Urteil und dem, was du machst, mehr Glauben schenken, wenn du jemand bist, der fit ist. Weil das strahlt aus, dass du Commitments dir selbst gegenüber halten kannst. Weil es ist ja offensichtlich, dass es nicht gesund ist. Und ich will jetzt kein Fat-Shaming oder so machen. Und ich hoffe, ich trete damit keinen Shitstorm los. Aber wenn jemand offensichtlich adipös ist, also wirklich fett, und damit meine ich nicht, es muss nicht jeder ein Sixpack haben, ne? Das meine ich nicht. Es ist okay, kein Sixpack zu haben, aber wirklich, wenn jemand offensichtlich adipös ist und das keine gesundheitlichen Gründe hat, dann ist es ein Zeichen von mangelnder Disziplin, mangelndem Selbstrespekt und du kannst Commitments dir selbst gegenüber nicht halten. Wie sollst du Commitments anderen gegenüber halten? Und das ist das, was immer ein bisschen mitschwingt. Und das finde ich halt, das ist so my take on it.
Aber hattest du in deiner Selbstständigkeit nie so das Gefühl, also, oder war die Gewohnheit schon immer da? Das ist dann.
Die Sache ist die, ich habe die Gewohnheit zu einer Zeit aufgebaut, als ich nicht so viel zu tun hatte wie jetzt.
Ja.
Und ich habe die Gewohnheit aus dieser Zeit mitgenommen ins Jetzt. Und das ist so wie Zähneputzen bei mir geworden. So, das heißt, es fehlt mir richtig, wenn ich mal, weil ich krank bin oder weil irgendwas ist, ich nicht zum Sport gehen kann, dann werde ich richtig hibbelig. Das ist so in meinem Alltag, in meiner Routine drin, dass ich das halt gar nicht mehr, und das ist halt so, also, aber ich glaube, jetzt mit Business und so würde ich das trotzdem unterbringen, weil ich jetzt ganz anders denke über die Systeme und ich würde mir dann irgendwie Zeit schaffen und jetzt ist es halt, geht das halt einfach mit.
Ja, weil ich hatte halt so in den ersten Jahren schon so einen, oder im ersten Jahr Selbstständigkeit schon so ein bisschen den Glaubenssatz, je mehr Zeit ich halt reinstecke ins Business, umso schneller wächst es oder umso besser. Und habe dann halt gemerkt, okay, diese Stunde, die ich mir mittags jetzt nehme fürs Workout, die ändert, also ist krass, ja.
Stimmt auch, wenn du bei Business pirschst, aber ich gebe dir mal einen Gegenglaubenssatz, der genauso funktioniert. Ich weiß, wenn ich an einem Tag beim Sport war und danach in der Sauna war und in die Firma komme, bin ich produktiver.
Ja.
Als wenn ich fertig hier hänge. Also, weil Produktivität ist ja nicht nur Zeit und Volumen,
die du
reinschickst. Zeit, Volumen mal Fokus, wie ich das immer so predige, Zeit, Volumen mal Fokus. Hast du einen anderen Output. Da kannst du genauso gegen argumentieren und sagen, ey, ich nehme jetzt mal die nächsten 2 oder 3 Wochen, nehme ich mal als Probe, wo ich am Ende des Tages meine Produktivität einfach tracke und keine Rocket Science von mir aus von 0 bis 10, wie produktiv war ich. Und dann machst du das mal mit einer Woche Sport und eine Woche keinen Sport und guckst halt, wie produktiv hast du dich gefühlt in der Zeit, wie viel habe ich geschafft. Und dann hat man das spätestens daher so einen Glaubenssatz, dass du sagst, krass, wow, cool.
Ja,
so, das blöd. Wenn du wirklich weniger produktiv bist, dann lässt es ganz sein.
Stimmt, ja.
Ja, aber das ist so ein Thema. Wie ist es mit deinen älteren Brüdern? Wissen die, was du machst? Was machen die?
Ja, komplett. Also die wissen das schon. Die haben jetzt auch mittlerweile TikTok. Also nutzen es selber. Und ja, natürlich, wenn ich jetzt mit Bandik, also mit meinem Bruder drüber spreche, gibt schon so ein paar Themen, die er nicht ganz versteht oder wo er es auch ein bisschen komisch findet. Aber das ist ja dann ganz normal.
Ja. Wann fängt er an, bei dir zu arbeiten?
Er hat mich jetzt tatsächlich schon gefragt, weil er studiert. Und er hat so gefragt, ja, eigentlich könnte er doch nebenbei so ein bisschen Videos schneiden auf Freelance-Basis irgendwo und dann noch ein bisschen Geld verdienen. Fand ich halt auch ganz lustig, ja. Bietet sich schon an.
Ja. Da ist das Vertrauensthema gar kein Thema mehr, ne? Das ist absolutes Vertrauen, aber da wäre ich trotzdem auch vorsichtig, ne? Du darfst auch keine Extrawürste machen, nur weil jemand zur Familie gehört.
Genau, ja, da bin ich noch am Überlegen, ob das überhaupt Sinn macht, aber ist auch krass, also so ein bisschen die Entwicklung, dass es schon gerade sehr, sehr viele Leute gibt, die jetzt mit dem Thema starten, also Videoschnitt, TikTok-Agentur aufbauen.
Ja.
Also ich habe...
Du musst, die Sache ist die, du musst immer einen Schritt weiter als der Markt sein.
Ja.
Das heißt, vor einem Jahr warst du es, als du mit dem TikTok-Ding angefangen hast. Jetzt kommen ganz viele Nachzügler. Und jetzt musst du halt genau schauen, dass du eine Linie in den Sand malst und sagst, die sind auf der Seite und ich bin auf der Seite. Und das schaffst du, indem du eigentlich konträre Claims zu den Claims der Konkurrenten machst. So. Das kann halt sein, dass du eine Methodik hast, die unbekannt ist. Und die Methodik kannst du nur sammeln, weil keiner behaupten kann, dass er schon 2 Jahre Erfahrung in dem Bereich hast. Aber du schon.
Ja.
Das ist zum Beispiel etwas. Das kann zum Beispiel sein, dass du guckst, wie die alle delivern und genau das Konträre. Ohne Rieseninvest, dass man bei ihnen vor Ort ist und das und das und das macht, sondern ihre Zeit, die sie dafür benötigen, sind x Stunden für Content für einen Monat. Dass du das so claim, ich weiß nicht, was die anderen für Claims haben, aber das wären so die Dinge, dass du da wirklich on top of market bleibst mit deinem Claim. Und dein Vorteil ist auch, dass du die Confidence hast, solche Claims zu machen, weil du jetzt auch Kunden hast und Kundenerfolge und die anderen, die starten, die haben das nicht. Und da würde ich wirklich, das klingt immer so, aber da würde ich wirklich aggressiv vorgehen in der Marketing.
Ja.
So. Und sagen, und jetzt nicht namentlich, aber andere Mitschreiter outcallen und so. Und weil Winner takes it all Prinzip, so, vielleicht Platz 2 kriegt noch ein paar Ecken und Platz 3 vielleicht noch ein paar Krümel, aber da würde ich wirklich sagen, hey, I'm the guy, Punkt. I'm the guy und so und so und so und so und so und das und das und das und das. Und ja, ich merke halt, voll viele Dienstleister sind halt einfach Larifari und es reicht schon einfach gut zu sein, um sich da einen Namen zu machen und rauszustechen.
Ja, ich merke es auch. Also ich habe sehr viele Leute auch, die mit mir so einen Call machen wollen, mir da mal bei LinkedIn schreiben, die auch gerade halt eine TikTok-Agentur hochziehen wollen und mir dann so schreiben, ja, ich bekomme halt keine Leads über LinkedIn. Was machst du da anders? Und finde es dann immer ein bisschen komisch, da dann alle Tipps rauszuholen.
Sagen.
Klar.
Da würde ich halt, ne, also es ist halt am Ende des Tages ist so, es gibt auch Leute, ja, wir haben uns doch alle lieb, wo ich sage, sorry, I'm growing a business. So, ja, wenn sich Leute, die das gleiche wie ich machen und kleiner sind oder die damals größer waren und die ich jetzt überholt habe, wenn man das so nennen möchte, sagen, lass uns mal auf einen virtuellen Kaffee austauschen. Denke ich, warum? Um dir alles zu verraten, was ich anders mache und was bei mir funktioniert, so, was bringt mir das? Entweder das ist, und ich habe mal einen Mentor gefragt von mir, ich meinte, soll ich mich mit dieser Person treffen? Die will sich mit mir treffen. Da meinte sie, warum, Marwan? Du machst, es gibt nur los. Das eine ist, du willst einen Schwanz vergleichen und zeigen, was für ein heftiger Typ du bist. Brauchst du nicht.
Ja.
Mach das nicht. Indem du sagst, guck mal, wie ich dich eingeholt habe. Das andere ist, die Person will dich ausfragen, du verplapperst dich und verrätst dir Dinge, die dir dein Competitive Edge nehmen. Auch blöd. Lass es einfach. Sag, hey, natürlich höflich bleiben, ne? Aber hey, nee, alles gut. Ich kenne ganz andere Stories, wo Leute sagen, dass sie Konkurrenten aktiv raushauen wollen. So durch bestimmte Moves. Das ist auch nicht, bin ich nicht super Fan von, aber ich denke einfach, stay in your lane, fokussiere dich auf dein Ding. Und das machen die wenigstens. Ich meine, guck mal, wer steht wirklich tatsächlich um 5 Uhr auf und fängt an zu ackern? Das machen die wenigsten. Und das ist schon in sich ein Cheatcode. Wenn ich das wirklich mache, dieses 5 Uhr, das kennst du sehr gut wahrscheinlich. Du guckst auf die Uhr, es ist 7.30 Uhr und du hast schon richtig viel geschafft. Das ist so ein geiles Gefühl.
Ja, ich sag mal, das Wichtigste ist, dass man in der Zeit dann auch wirklich fokussiert arbeitet. Also es gibt ja viele Leute, die dann aufstehen und halt komplett müde sind, weil sie einen Rhythmus, weil der nicht der richtige für die ist. Aber ich merke schon, wenn ich dann wirklich alles auslasse, also nicht bei Slack reingucke, nicht auf Social Media irgendwo, und wirklich eine Sache konstant durchziehe, dann ist wirklich bis 10 Uhr eigentlich Feierabend dann. Das ist wirklich krass, ja.
Ja, auf jeden Fall. Geil, Finn. Was waren so die Dinge, wo du sagst, das hat dir mit am meisten geholfen im DBO, um da zu stehen, wo du jetzt bist?
Ja, also ich bin ja tatsächlich eher so ein stillerer Kunde, dass ich jetzt nicht in jeder, also ich war jetzt nicht in jeder Q&A drinne, sondern ich habe mir halt sehr viel auch einfach die Inhalte angeguckt, hat mir sehr viel auch geholfen beim Teamaufbau, dass ich wirklich weiß, okay, es macht Sinn, jede Woche einen Feedback-Call mit den Mitarbeitern zu machen, wo wir besprechen, was war gut letzte Woche, was war schlecht, kann man das in Zukunft anders machen. Sowas hätte ich jetzt bei euch nicht verlängert mit DBO, dann hätte man das wahrscheinlich schon mit der Zeit irgendwie mal eingeführt, aber nicht direkt so konsequent.
Und man hätte viel Lehrgeld gezahlt.
Genau,
Das ist halt auch, habe ich auch alles schon gemacht.
Ja. Dann, was mir auch geholfen hat, ist im Endeffekt die Community. Also ich habe ja sowohl Freelancer als auch Kunden durch euch gewonnen. Also die beiden Freelancer, die ich vorhin erwähnt habe und dann auch tatsächlich 3 Kunden. Mit einem arbeite ich jetzt noch zusammen. Genau, das ist richtig geil. Und es pusht natürlich auch, wenn man die Leute sieht, wie sie auch auf LinkedIn posten und man weiß halt, okay, da muss halt jeder irgendwie durch. Also jeder ist am Start und gibt so sein Bestes.
Geil.
Genau.
Nice.
Und was war noch? Ja, und dann auch durch eure Inhalte habe ich mich ja nochmal spitzer positioniert. Also letztes Jahr habe ich nur TikTok, dann For You gemacht und bin jetzt spitzer und sage, okay, unsere Zielgruppe sind Agenturinhaber und wir kümmern uns nicht mehr darum, dass die Videos viral gehen, sondern Ziel ist wirklich Kundengewinnung und dann später auch Mitarbeitergewinnung. Und Geil. Das grenzt mich jetzt nochmal so von den ganzen, was wir vorhin besprochen hatten, von den ganzen anderen TikTok-Agenturen ab, die halt schon immer hart flexen so mit, ja, wir haben hier 5 Millionen für den Kunden bekommen, aber...
Da kannst du auch richtig polarisierenden Content
machen.
Dass du sagst, nobody cares über Viralität. Was bringt dir Viralität, wenn du keine Kunden hast?
Genau, so. Ich habe letzte Woche auch so einen Post gemacht, kannst du mit 300 Aufrufen Kunden über TikTok gewinnen? Und habe dann wirklich was ganz Konträres gemacht, weil alle ja sagen, ja, du brauchst möglichst viel Reichweite. Und da kam dann bei rum, ja, der hat eine Menge Leads gewonnen innerhalb von ein paar Monaten. Und das ist das, was er haben wollte. Und er wollte nicht berühmt werden, ja. Genau, also das nochmal spitzer positionieren, ja.
Ja, da kannst du richtig viel mitmachen. Dass du auch so also die gängigsten Influencer nimmst und sagst, broke. Und dann jemand, der irgendwie weniger als 1000 Follower hat, 3 Bewerber, 2 Neukunden und das. Und jetzt sag mir, wer das TikTok-Spiel gewonnen hat. So, sowas, kann man coole Sachen machen.
Ja, gute Idee.
Geil. Finn, wo finden dich die Leute am besten, wenn sie jetzt das Interview geschaut haben, sagen, geiler Dude, ich will dem mal folgen, was postet er für Inhalte, was hat er, oder vielleicht, ich will, dass jemand komplett auf Autopilot meinen TikTok übernimmt. Wo ist die beste Anlaufadresse für die Person?
Ja, am besten über LinkedIn. Finn Herten auf LinkedIn.
Cool. Verlinken wir auch in den Shownotes. As always, war es mir ein Pleasure. Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam weiterarbeiten. Ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt im Oktober wiedersehen.
Ja.
Und das wird nochmal richtig fett. Dann machen wir die Quartalsplanung für das letzte Quartal in diesem Jahr, dass wir nochmal richtig Vollgas geben. Und ich will sehr, sehr gerne, und ich sehe das auch, ich sehe das Potenzial, dass wir vielleicht in einem Jahr hier sitzen und deinen 100k-Monat feiern. Das wäre doch mal geil.
Als Flex. Kann ich mir auch vorstellen.
Nice. Cool. Vielen Dank, Finn, für deine Zeit und liebe Leute, all die Shownotes zu dieser Folge findet ihr in den Kommentaren, entweder auf Spotify oder auf YouTube, je nachdem, wo ihr es schaut. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Peace out.
Ciao.